Also 3. Mose Kapitel 20 sind wir heute Abend. Gott wird heute Abend viele Dinge wiederholen, die wir schon besprochen haben die letzten Wochen, besonders in Kapitel 18, aber auch an anderen Stellen. Das Gesetz im Alten Testament hat nicht nur die Anbetung geregelt, den Opferdienst, die Beziehung mit Gott geregelt und die Beziehung zu Mitmenschen, war nicht nur ein ethischer Maßstab, sondern das Gesetz war auch das Zivilrecht damals und das Strafrecht für das Volk Israel. Und Gott wird hier im Kapitel 20 die Strafen, die Konsequenzen festlegen für die Missachtung seiner Gebote, seiner Gesetze. Und letzte Woche haben wir ein bisschen über Sozialrecht geredet. Heute werden wir Strafrecht sehen. Aber es ist wichtig in einer Gesellschaft, die funktionieren soll. Einer Gesellschaft, wo Gerechtigkeit herrschen soll. Gerechtigkeit heißt auch, dass die Gesetzesbrecher, die Ungerechten, bestraft werden. Und wir wissen das aus Gottes Wort, wir wissen das aus Erfahrung. Wir wissen, dass es anders ist als das, was die Humanisten uns sagen. Die sagen, Gott, der Mensch ist von Natur aus gut und wird von Natur aus das Richtige tun. Wir wissen, der Mensch ist gefallen und der Mensch wird nicht von Natur aus seinen Nächsten richtig und gut behandeln. Und wir wissen, Verbrecher werden sich nicht von alleine bessern. Deswegen ist es wichtig, dass die Gesetzesbrecher, die dem Nächsten oder die Gott Unrecht antun, bestraft werden. Es ist wichtig aus zwei Gründen. Das erste ist der Schutz für die, die in Frieden leben wollen und die in Ordnung leben wollen. Die müssen wir vor Verbrechen schützen. Das ist, was Gott hier tut. Das ist ein Aspekt. Gott liebt seine Kinder und Gott will sein Volk beschützen. Er weiß, Sünde zerstört uns selbst, Sünde zerstört andere. Und Gott sagt, es soll nicht sein. Deswegen gibt es Konsequenzen. Erinnert euch den ganzen Kontext von 3. Mose. Israel ist auf dem Weg ins Land Kanaan. Und bis jetzt kannten sie nur Ägypten, das war schlimm genug. Aber Kanaan war eine perverse, heidnische, schlechte Nation. Und Israel ist auf dem Weg dorthin. Und Gott will sein Volk beschützen. Er sagt, wenn ihr dorthin kommt, dann sollen diese Dinge, die bei den Heiden dort passieren, sollen bei euch nicht vorkommen. Zweiter Aspekt hier von Strafrecht ist Erziehung. Gott erzieht seine Kinder. Und wenn es keine Konsequenzen gibt, keine negativen, keine Strafen für Sünde, dann werden Menschen ermutigt, es wieder zu tun. Ich meine, jeder, der Kinder hat, weiß es. Ist wichtig für Gesetzesbrecher, dass sie das lernen, das Richtige zu tun und das Falsche zu lassen. Dass ihr Verhalten nicht okay ist, dass es nicht toleriert wird. Aber es ist auch wichtig für das ganze Volk, als Vorbild zur Abschreckung. Zu sehen, dass es Konsequenzen gibt für böses Verhalten und dass sie daraus lernen. Weil wir wissen das, dass Sünden oder Verbrechen, die nicht geahndet werden, dass sich das ausbreitet, wie ein Krebsgeschwür. Und andere sehen das und werden dazu angeleitet und es breitet sich aus. Und letztendlich bringt es eine ganze Nation, eine ganze Gesellschaft um. Und Strafen funktionieren, sind notwendig für eine Gesellschaft, die funktionieren soll. Und Gott sagt, das ist die Hauptaufgabe der Regierung, dass sie für Gerechtigkeit oder für Recht und Ordnung sorgt und Frieden in diesem Sinn von Gottes Wort, Frieden im Umgang mit den Mitmenschen. Römer 13 sagt uns, dass die Regierung von Gott eingesetzt ist. Sie ist Gottes Dienerin, hier zum Guten, heißt es dort. Regierung soll für die Gutes tun, die soll sie loben, aber die Böses tun, soll sie bestrafen. Römer 13, 4. Sie ist Gottes Dienerin dir zum Guten. Wenn du aber das Böse tust, so fürchte dich, denn sie trägt das Schwert nicht umsonst. Denn sie ist Gottes Dienerin, eine Rächerin zur Strafe für den, der Böses tut. Und Gott sagt, die Regierung soll natürlich gerecht sein. Sie soll nicht den verurteilen, der Gutes tut. Und Gott verurteilt das. Wir sehen das bei den Propheten, wir haben es auch hier schon im 3. Mose gesehen. Gott verurteilt, wenn ungerecht gerecht gesprochen wird. Wenn der Gutes tut, bestraft wird und der Maßstab für Gut und Böse ist Gottes Wort. Viele unserer Gesetze leider sind nicht mehr gerecht in diesem Sinn. Aber Gott verurteilt es, wenn gutes Tun bestraft wird oder wenn böses Tun ermutigt wird oder vielleicht sogar gefördert wird. Und beides sehen wir heute in unserer Gesetzgebung manchmal. Und das ist Unrecht, obwohl sich's Recht nennt. Aber der Maßstab ist Gottes Wort. Es gilt für die Gesellschaft, aber Strafen, negative Konsequenzen, aber auch Ermutigung, also Konsequenzen für böses Tun, Ermutigung für gutes Tun, ist auch wichtig in den Familien. Ist auch notwendig für die Erziehung der Kinder. Wenn wir wollen, dass unsere Kinder gute Menschen werden, dann müssen wir sie züchtigen. Dann müssen wir Konsequenzen zu ersetzen für Böses, müssen Sünde bestrafen. Leider Gottes gibt es viel zu viele Eltern, die noch nicht konsequent sind oder sich dieser weltlichen Philosophie der antiautoritären Erziehung angeschlossen haben. Und man sieht es. Die Kinder achten die Eltern nicht mehr. Die Lehrer seufzen. Kinder achten Autoritäten nicht mehr, sind außer Kontrolle, sind undiszipliniert, sind ungehorsam. Epheser 3, 4, Gott sagt, den Eltern zieht sie zieht die Kinder auf in der Zucht und der Ermahnung des Herrn. Und die Eltern dürfen nicht nachlässig oder faul dabei sein, weil ihr schadet euch sonst selbst. Kinder werden euch nicht mehr gehorchen oder mit Respekt behandeln. Sprüche 29, 15 heißt es, Rute und Ermahnung geben Weisheit, aber ein sich selbst überlassener Junge macht seiner Mutter Schande. Es schadet aber nicht nur den Eltern, jetzt hätte ich fast den Alten gesagt, den Eltern, es schadet auch den Kindern selbst. Gott sagt uns diese Dinge, er will, dass wir heilig leben, weil heilig sein heißt heil sein. Das heißt, immer wenn wir sündigen, dann tun wir uns selbst weh. Sprüche 13, 24. Wer seine Rute schont, hasst seinen Sohn. Aber wer ihn lieb hat, züchtet ihn beiseiten. Also es wird dem Kind auch selbst schaden. Und es wird letztendlich auch anderen Mitmenschen schaden. Kinder, die außer Kontrolle sind, werden auch andere verletzen. Und Gott erzieht seine Kinder hier. Ist uns ein Vorbild. Wir müssen es verstehen. Gott erzieht sein Volk, die Kinder Israel. Wir müssen das verstehen, auch wenn uns manche Strafen vielleicht hart erscheinen, manche Konsequenzen, die Gott hier für sein Volk setzt. Wir müssen verstehen, seine Motivation ist Liebe. Er will das Beste für sein Volk. Er will sein Volk bewahren. Er will vor allem auch Unschuldige schützen. Und das ist notwendig, was Gott hier tut. Und es ist wichtig, es ist richtig. Das, was er tut, das ist das Beste. Und es ist absolut gerecht, was Gott hier sagt. Also wird Gott jetzt die Konsequenzen für Verbrechen, für das Böses tun seiner Kinder festlegen. Für diese Dinge, die wir schon in den vorhergehenden Kapiteln durchgenommen haben. Vers 1, und der Herr redete zu Mose. Also er redet jetzt nicht zu den Priestern, sondern zu Mose, dem Gesetzesgeber. Du sollst zu den Söhnen Israel sagen, jeder Mann, der von den Söhnen Israel und von den Fremden, die in Israel als Fremde wohnen, der eins von seinen Kindern dem Moloch gibt, muss getötet werden. Das Volk des Landes soll ihn steinigen. Und ich werde mein Angesicht gegen diesen Mann richten und ihn aus der Mitte seines Volkes ausrotten, weil er eins von seinen Kindern dem Moloch gegeben hat, mein Heiligtum unrein zu machen und meinen heiligen Namen zu entweihen. Und wenn das Volk des Landes seine Augen irgend verhüllt, vor diesem Mann, wenn er von seinen Kindern eins dem Moloch gibt, sodass es ihn nicht tötet, so werde ich mein Angesicht gegen diesen Mann richten und gegen seine Sippe und werde ihn und alle, die ihm nachhuren, um dem Moloch nachzuhuren, ausrotten aus der Mitte ihres Volkes. Moloch, wir haben schon drüber gesprochen, war der oberste Gott der Ammoniter. Moloch heißt übersetzt so viel wie König, also der oberste Gott. Es war der Gott für Wohlstand, für Vergnügen. Und wir haben damals gesagt, dass diesem Gott als Teil der Anbetung Kinder geopfert wurden verbrannt für diesen Gott. Erstgeborene. Wenn du deinen Erstgeborenen geopfert hast, hat das geheißen, deine Familie wird mehr Erfolg haben und mehr Reichtum und das Ehepaar wird größere sexuelle Erfüllung haben. War der Gott für Wohlstand und für Vergnügen. Wir haben auch schon öfter darüber gesprochen, dass jeder Götze eigentlich unseren Lebensstil rechtfertigt. Er steht für eine bestimmte Philosophie oder für einen bestimmten Lebensstil. Wenn immer sich Menschen Götzen zurechtschnitzen, dann wollen sie irgendeinen Lebensstil, das, was sie gerade tun, rechtfertigen. Also das war der Gott der Habsucht und der Lust gerechtfertigt hat, der Moloch. Wir haben schon drüber gesprochen. Und dieselbe Einstellung gibt es auch heute noch, dass Babys geopfert werden und Abtreibung natürlich, aus denselben Gründen. Leute wollen sexuelle Freizügigkeit, ohne die Konsequenzen tragen zu müssen. Na, und wenn ein Kind entsteht, dann wird es halt weggemacht. Oder Habsucht, Selbstsucht. Na, es passt jetzt gerade nicht in meinen Lebensplan. Ich kann dieses Kind nicht zur Welt bringen. Ich müsste meinen Lebensstandard senken. Können wir das dritte Auto vielleicht nicht mehr leisten oder den Urlaub, meine Ausbildung nicht fertig machen oder meine Karriere verfolgen. 98 bis 99% aller Abtreibungen werden aus diesen Gründen vorgenommen. Und selbst die Extremfälle wie, okay, was ist, wenn eine Frau vergewaltigt wird und schwanger wird? Ich glaube, auch diese Extremfälle, auch wenn sie hart sind, die rechtfertigen nicht das Unrecht, ein Kind zu ermorden. Ich meine, nur weil dir Unrecht angetan wurde, heißt das nicht, dass es ein weiteres Unrecht rechtfertigt deswegen. Und die Wahrheit ist, es wird die Frau noch mehr verletzen, wenn sie selbst das Kind umbringt. Aber wenn wir über Moloch, über Moloch-Anbetung reden, dann ist das hoffentlich was, was wir nicht tun. Ich meine, hoffentlich hat keiner von uns ein Kind getötet. Aber wir können uns die Frage stellen, opfern wir Kinder auf dem Altar des Erfolges oder der Karriere? Es ist was, was in unserer Gesellschaft sehr alltäglich geworden ist. Es ist heute modern, dass Mütter gleich, nachdem sie die Kinder geboren haben oder kurz danach wieder arbeiten, sobald die Karenzzeit vorbei ist. Und wir sehen 2-, 3-jährige Kinder in den Kindergärten und bei der Tagesmutter, gerade in dem Alter, wo sie die Mutter am meisten brauchen. Wir sehen viele Väter, die nie zu Hause sind, weil die Karriere, das Geld wichtig ist. Haben wir am Sonntag drüber gesprochen, über Materialismus. Die Kinder brauchen die Eltern, besonders die kleinen Kinder. Und denen ist es egal, wie viele Autos und wie teuer der Urlaub war. Was wirklich zählt, ist, dass die Eltern für mich da waren. Die Geborgenheit. Und wir wissen es heute, gerade im Kleinkindalter, das kann das ganze Leben beeinflussen. Ob die Eltern da sind oder nicht. Ob das Kind abgeschoben wird oder ob man sich persönlich darum kümmert. Es kann das Lernen beeinflussen eines Kindes, die Beziehung zu den Eltern, wenn sie größer sind. Selbst die Beziehung zu Gott beeinflussen. Und ich sage diese Dinge nicht, um zu verdammen oder anzuklagen. Bei manchen Menschen geht es nicht anders. Müssen arbeiten, um Familie zu ernähren. Gerade wenn eine alleinstehende Mutter ist, geht es auch nicht anders. Aber ich rede von denen, die es sich leisten können, für die es nicht notwendig ist. Für viele ist es mehr so eine Ego-Sache, Selbstverwirklichung oder einfach Materialismus. Und der Punkt ist nicht anzuklagen, ich kann auch keine Regeln aufstellen. Ich kann nicht Entscheidungen treffen für jemand anderen, aber der Punkt ist, dass wir diese Dinge vor Gott bringen müssen und aufpassen müssen, weil das ist das Denken in der Welt heute. Lasst uns vorsichtig sein, dass wir nicht auf diese weltlichen Dinge reinfallen und unsere Kinder vernachlässigen, wenn es auch anders geht, wenn es notwendig ist. Gott sagt, ich hasse Moloch-Anbetung. Und er gibt uns 3 Gründe hier im Text. Erstens, er sagt, ich hasse es, wenn unschuldige Kinder ermordet werden, weil Gott liebt diese Kinder. Gott liebt jedes Kind, das durch Abtreibung ermordet wird. Gott liebt diese Kinder. Und Gott sagt, ich hasse das, wenn das passiert. Zweiter Grund, den er uns hier gibt, im Vers 3, es entweiht mein Heiligtum. Sind weit das Heiligtum. Und das heißt auch, wenn das Volk nicht umgeht mit diesen Dingen, dass das Volk verunreinigt wird. Wie gesagt, Sünde greift um sich. Dieses Krebsgeschwür, es wird sich ausbreiten. Und Gott will sein Volk vor diesen heidnischen Praktiken schützen. Es ist auch ein schlechtes Zeugnis, wenn sein Volk diese heidnischen Praktiken übernimmt. Dritten Grund, den Gott gibt, er sagt, es entweiht meinen heiligen Namen. Es ist schlicht und einfach Götzendienst. Es ist ein Bruch des ersten Gebotes. Gott hat gesagt, du sollst keine Götter neben mir haben. Und Gott hasst es so sehr, es ist so furchtbar, dass er sagt, dass jeder, der bei diesem Götzendienst oder Kindermord beteiligt ist, der soll gesteinigt werden. Gott setzt die Todesstrafe auf dieses Vergehen. Und er erlaubt auch nicht wegzuschauen. Apathie. Sagt, wer wegschaut, macht dich mitschuldig. Und er sagt, wenn ihr diese Moloch-Anbeter nicht hinrichtet, dann werde ich persönlich gegen euch sein. Und ich werde jeden, der es toleriert, jeden, der es fördert, ich werde euch persönlich mein Angesicht gegen euch richten. Hart, ja. Aber wenn wir so mit den Mördern von den ungeborenen Kindern umgehen würden, es wird bald aufhören. Und ich persönlich glaube, dass Abtreibung genauso behandelt werden sollte, rechtlich wie Kindermord. Weil es gibt keinen Unterschied. Abtreibung ist Kindermord. Ich habe eine Umfrage hier, eine Prozentzahl. Da wurde gefragt, Frauen gefragt, die eine Abtreibung vornehmen haben lassen. Und das Ergebnis war, allein wenn es illegal wäre, mit irgendwelchen Konsequenzen, ich rede gar nicht über Todesstrafe oder sowas, aber allein wenn es illegal wäre, sagen 72% dieser Frauen, die abgetrieben haben, ich hätte es nicht getan. Ich habe die Statistik aus einem Buch von Randy Alcorn, heißt er. Das Buch heißt Pro-Life Answers to Pro-Choice Arguments. Für die, die Englisch verstehen, ist eines der besten Bücher zu diesen Themen, was es gibt. Also 73% der Frauen sagen, ich hätte es nicht getan. Und dazu kämen noch die Ärzte, die sagen würden, ich lasse die Finger davon, wenn es wirklich Konsequenzen geben wird, dafür, dass sie Kinder umbringen. Es ist so, Gesetze leiten unser Handeln. Und noch wichtiger vielleicht, Gesetze erziehen Menschen. Was ist richtig, was ist falsch? Haben die ganzen heißen Themen heute. Vielleicht noch ein Wort zur Todesstrafe. In Europa, in unserem humanistisch geprägten Europa, haben viele Menschen ein Problem mit der Todesstrafe. Und sie sagen, hey, es ist nie zu rechtfertigen, egal was für ein Verbrechen begangen wurde. Auch viele Christen haben die Meinung. Und es gibt auch ganz rationale Argumente, die man vertreten kann. Aber ich denke, wir können halt prinzipiell dagegen sein. In dem Sinn, dass es ein Gräuel ist für Gott oder dass es immer falsch ist. Weil Gott hat die Todesstrafe eingesetzt. Gott hat gesagt, die Strafe soll den Verbrechen entsprechen. Und es gibt Fälle, wo Gott die Todesstrafe rechtfertigt und als gerecht und richtig erklärt. Und Mord an unschuldigen Kindern ist eines davon. In Israel müssen wir auch sehen, war es so, die Exekutierung, Vollzug der Todesstrafe war nicht etwas Anonymes, sondern der Ankläger, der die Anklage vorgebracht hat, der war der, der die Exekution vornehmen musste, selbst. Es war weise. Leute haben sich das sicher lange überlegt, bevor sie falsche Anklagen vorgebracht haben. Weil sie mussten das Urteil selbst ausführen. Also es war ein guter Schutz, dass jemand einen anderen fälschlich verurteilt oder fälschlich beschuldigt. Für viele von uns Europäern ist es hart, über Todesstrafe zu reden. Aber ich glaube, ein Problem in unserem Rechtssystem ist, dass wir mehr Mitleid haben mit den Verbrechern als mit den Opfern. Wenn wir uns das heute anschauen, wie es heute aussieht. Aber Gott ist auf der Seite der Unschuldigen. Gott ist auf der Seite der Opfer. Er will sicherstellen, dass diese Dinge in seinem Volk nicht passieren. Ich finde das ganze Verhalten unserer Regierungen in Europa der Todesstrafe gegenüber verlogen. Wir haben auf der einen Seite wird die Abschaffung der Todesstrafe als eine große Errungenschaft hingestellt und die Voraussetzung, dass sie abgeschafft wird für Schwerverbrecher, wird als Bedingung gestellt zur Aufnahme in die EU. Und auf der anderen Seite wird die Ermordung von Millionen unschuldigen Kindern nicht nur erlaubt, sondern sogar gefördert. Und Beitrittskandidaten wie Polen oder auch Länder wie Irland werden unter Druck gesetzt, Abtreibungen zu erlauben und zu erleichtern, leichter zugänglich zu machen. Jetzt in Holland sind wir so weit, dass die Ermordung von kranken Menschen unter gewissen Umständen erlaubt ist, legalisiert ist. Es ist pervers. Auf der einen Seite wird die Ablehnung der Todesstrafe für Schwerverbrecher zur Bedingung gemacht, auf der anderen Seite die Förderung von Kindermord. Ist mehr als ein Widerspruch. Ganz gleich, wie wir zur Todesstrafe stehen, die Dinge müssen angesprochen werden. Ich lasse mich gar nicht auf eine Diskussion über die Todesstrafe mit irgendjemandem ein, der für Abtreibung ist. Schwachsinn, ist nicht logisch, ist nicht konsequent. Und egal wie wir dazu stehen, ich glaube, wir Christen müssen auch aufpassen, dass wir Gott nicht ungerecht nennen. Weil er hat die Todesstrafe hier eingeführt und er ist absolut gerecht. Er ist der Maßstab für Gerechtigkeit, was richtig ist, was falsch ist und für Recht. Und wir müssen Gottes Perspektive haben. Wenn wir über diesen ganzen Themenbereich sprechen, ist auch wichtig zu sehen, dass Gott eine ewige Perspektive hat. Die müssen auch wir haben. Gott hat eine ewige Perspektive und er hat sie für sein Volk. Gott weiß, dass Götzendienst, dass Sünde geistlich tötet und ewig verdammt. Und es ist viel schlimmer, ewig geistlich tot zu sein, von Gott getrennt zu sein, verdammt zu sein, als physisch zu sterben. Die Wahrheit ist, wir alle werden einmal sterben. Unser Leben ist so vergänglich. Physisch sterben, aber wir alle werden ewig leben und die Frage ist, wo? Getrennt von Gott, verdammt oder in Beziehung mit ihm? In seiner Herrlichkeit und mehr gesegnet, als wir uns je vorstellen können. Und wenn Gott diese Dinge zugelassen hätte, hätte das Auswirkungen auf andere gehabt. Wie gesagt, Sünde ist wie Sauerteig, sagt Jesus. Es breitet sich aus. Ein bisschen Sauerteig durchsäuert den ganzen Teig. Es breitet sich aus. Und es ist besser, dass ein Mensch, ein Verbrecher, physisch stirbt, als, ich meine, hoffentlich nachdem er Buße getan hat und ewiges Leben hat, als dass das ganze Volk mit Sünde infiziert wird und geistig tot ist und ewig getrennt ist von Gott. Also eine geistliche, ewige Perspektive bringt ein bisschen eine Ausgewogenheit rein. Das war das Alte Testament, der alte Bund. Für uns heute im neuen Bund ist Todesstrafe eine Sache der Regierung. Wie gesagt, das Alte Testament, das Gesetz war gleichzeitig Strafrecht, Zivilrecht und das ethische Recht. Heute ist diese Sache eine Sache der Regierung, Todesstrafe, im Gegensatz zu Israel im Alten Testament, was ursprünglich eine Theokratie war. Ein Volk, was direkt von Gott regiert war. Heute werden die meisten oder geistliche Strafen wie Götzendienst und so weiter nicht mehr bestraft von der Regierung. Und das ist auch richtig so. Sondern nur mehr Verbrechen, Sünden gegen den Nächsten. Und dabei mag bei schweren Verbrechen auch die Todesstrafe gerechtfertigt sein oder angemessen sein. Aber für uns heute im Neuen Bund ist Gottes Handeln mit seinem Volk Israel und Israel selbst ist ein Bild für uns. Für uns, für die Gemeinde Jesu heute. Die Gemeinde Jesu soll natürlich nicht mehr das Strafrecht ausführen. Das ist Sache der Regierung. Aber Gottes Prinzip gilt noch immer, dass wir die bewusst in Sünde leben und nicht umkehren wollen, nicht die Menschen, die kämpfen mit Sünde oder mit Versuchungen, sondern die ganz bewusst in Sünde leben. Hey, ich tue, was ich will, ist mir egal, was Gott sagt. Aber ich bin trotzdem ein Christ. Und Gott sagt, das soll nicht so sein. Gott sagt, dieses Prinzip gilt noch immer. Wir sollen die aus der Mitte der Gläubigen entfernen. sie ausstoßen. Einer, der wie ein Ungläubiger lebt, soll konfrontiert werden und letztendlich wie ein Ungläubiger behandelt werden. Paulus sagt es der Gemeinde in Korinth. Er sagt, hey, da ist einer in eurer Mitte, der mit seiner Mutter eine sexuelle Beziehung hat. Oder der Frau seines Vaters zumindest. Und Paulus sagt, was tut ihr? Das soll nicht toleriert werden in eurer Mitte. Das soll konfrontiert werden, das soll ausgeschlossen werden. Und das soll in Liebe passieren, mit der Absicht, ihn wieder zurückzuführen auf dem rechten Weg, mit der Absicht, die Gemeinschaft wiederherzustellen. Aber wir dürfen nicht wegschauen. Wir dürfen nicht bewusste öffentliche Sünde ignorieren. Weil sonst wird nicht nur diese Person zerstört, sondern auch andere infiziert. Und Gott sagt, ich will, dass mein Volk, dass die Gemeinde rein ist und heilig und abgesondert von den Sünden dieser Welt. Und in diesem Sinn hat dieses Prinzip auch heute noch Anwendung. Wenn Gott hier sagt, sie sollen ausgerottet werden aus der Mitte ihres Volkes. Nächsten Bereich, den Gott anspricht, ist Okkultismus und Spiritismus. Vers 6. Und die Person, die sich zu den toten Geistern und zu den Wahrsagern wendet, um ihnen nachzuhuren, gegen diese Person werde ich mein Angesicht richten und sie ausrotten aus der Mitte ihres Volkes. Die Wahrsager, wörtlich heißt es die Wissenden oder die Erkennenden. Ich denke, es fällt alles drunter, von Astrologie, Kartenlegen, Handlesen, Pendeln, Wahrsager. Gott sagt, lass die Finger davon. Soll in meinem Volk, in meinem Land nicht vorkommen. Mein Volk soll mich befragen, wenn sie Führung suchen. Soll mich suchen um Wegweisung in ihrem Leben. Jesaja 8 in Vers 19 sagt Gott durch den Propheten, er sagt, wenn sie euch aber sagen werden, befrage die Totenbeschwörer und Wahrsager, welche flüstern und murmeln, so antwortet ihnen, soll er nicht ein Volk seinen Gott befragen? Oder soll man die Toten für die Lebendigen befragen? Dämonische Mächte sind echt. Und Gott sagt, mein Volk soll nichts mit denen zu tun haben. Wie in dem Korintherbrief, was hat Licht gemeinsam mit Finsternis? Die Antwort ist offensichtlich nichts. Sagt Gott, so soll es auch bei euch sein. Vers 7, so sollt ihr euch heiligen und sollt heilig sein, denn ich bin der Herr, euer Gott. Und ihr sollt meine Ordnungen einhalten und sie tun. Ich bin der Herr, der euch heiligt. Das Wort heilig heißt so viel wie abgesondert in diesem Kontext hier. Sollt abgesondert sein von Moloch-Anbetung, von Okkultismus, von den sexuellen Sünden, die wir als nächstes sehen werden, von Sünde allgemein. Abgesondert von Sünde, aber abgesondert sein für Gott. Als Werkzeuge für ihn, als Zeugnis für ihn. Abgesondert sein für ein heiliges, für ein heiles, für ein reines Leben. Wenn Gott sagt, so sollt ihr euch heiligen und ich bin der Gott, der euch heiligt, heiligen heißt hier in dem Sinn nicht, in diesem Kontext nicht Gerechtigkeit vor Gott zu verdienen. Das ist unmöglich, keiner von uns kann aus sich selbst perfekt werden oder gerechtfertigt werden vor Gott. Das hat Jesus für uns getan. Jesu Werk am Kreuz hat den Preis für unsere Sünden, für unsere Schuld bezahlt. Von der Position her sind wir heilig und gerecht vor Gott, wenn wir an Jesus glauben. All unsere Sünde ist vergeben, die vergangene und die gegenwärtige und alle Sünden, die wir noch tun werden. Jesus hat bezahlt dafür. Wir haben Vergebung. Wir sind gerecht vor Gott. Aber hier spricht es von praktischer Heiligkeit, dass wir ihm ähnlich werden. Und das heißt auch gleichzeitig frei werden, heil werden in unserem Leben. Es ist interessant, dass Gott sagt, so sollt ihr euch heiligen, am Anfang von Vers 7 und dann am Ende vom Vers 8, ich bin der Herr, der euch heiligt. Also wer jetzt? Wir uns heiligen oder Gott uns? Die Antwort ist beides. Wir müssen uns Gott hingeben. Sagen, Gott, ich will heilig leben und ich will Schritte tun in die Richtung. Und dann trifft Gott uns und wir einen Schritt machen. Und er gibt uns die Kraft und er wirkt in uns und er wirkt schon vorher, legt uns seine Wünsche auf unser Herz. Aber es ist beidseitig. Wir können nicht vorm Fernseher sitzen und uns perverse Filme reinziehen und sagen, oh Gott, hilf mir, heilige mich. Nein, das geht nicht. Ich muss sagen, nein. Ihr sollt euch heiligen. Ich sage nein dazu. Steck den Stecker raus von mir aus. Zieh den Stecker raus. Stell das Ding ins Eck. Und dann, wenn ich einen Schritt tue, dann wird Gott mich treffen. Und er wird mir die Kraft geben und wird mir helfen, zu überwinden. Also es ist beides. Wir sollen uns heiligen. Es ist was Praktisches, aber Gott ist es letztendlich auch, der uns heiligt. Ohne ihn, sagt uns die Bibel, Jesus sagt es, ohne mich könnt ihr nichts tun. Ohne ihn können wir nichts tun. Aber ohne uns, ohne unseren Willen, wird Gott nichts tun. Also beides. Gott wirkt in uns, aber er braucht auch, dass wir uns hingeben und dass wir Ja sagen zu seinem Willen und Nein sagen zur Sünde. Vers 9, wenn irgendjemand seinem Vater oder seiner Mutter flucht, muss er getötet werden. Er hat seinem Vater oder seiner Mutter geflucht, ihr Blut ist auf ihm. Wie viele Teenager würden noch leben? Viele von uns würden noch leben. Wenn er das heute noch so durchziehen würde. Kinder, Gott will, dass ihr eure Eltern ehrt, eure Eltern respektiert, ihnen gehorsam seid. Und es wird den Kindern nicht schwerfallen, für Eltern, die für sie da waren und die sie gezüchtigt haben, die sie erzogen haben. Aber Kinder, selbst wenn eure Eltern versagt haben, ist keine Entschuldigung. Sollt sie trotzdem ehren. Und sie trotzdem respektieren. Vers 10, wenn ein Mann mit einer Frau Ehebruch treibt, wenn ein Mann Ehebruch treibt mit der Frau seines Nächsten, müssen der Ehebrecher und die Ehebrecherin getötet werden. Wir werden das jetzt nicht alles im Detail durchgehen, aber in den Versen 10 bis 21 sehen wir die Strafen für sexuelle Sünden und für Perversität. Selbe Liste im Prinzip, die wir uns im Kapitel 18 angeschaut haben und wo wir diese verschiedenen Dinge näher besprochen haben. Es geht hier um Ehebruch und um Homosexualität, Sodomie, Sex mit Tieren und Inzucht. Gott will, dass wir rein sind in diesem sexuellen Bereich. Und wieder rein, heilig sein heißt glücklich sein. Das ist Gottes Herz. Und nur in der Ehe können wir erfahren, was Sexualität wirklich sein kann. Wie es sein soll. Wirklich die Fülle von dem erfahren, was Gott für uns hat. Oder vielleicht könnten wir auch sagen, Erfüllung, da steckt auch das Wort Fülle drin. Das ist, was Gott wirklich für uns hat. Und Gott sagt uns, haltet euch fern von diesen perversen Praktiken der Kanaaniter. Weil die würden euch umbringen, die würden euch unglücklich machen. Wir haben diese Sachen im Kapitel 18 besprochen, wir werden das jetzt nicht alles wiederholen. Aber ich möchte gerne eins ansprechen, weil ich nicht will, dass ihr den falschen Eindruck bekommt, wenn wir so über sexuelle Perversität und so Sachen sprechen. Und Gottes Urteil dagegen und Verurteilung davon. Ich glaube, müssen wir auch über guten Sex, unter Anführungszeichen, oder richtigen Sex sprechen. Wir dürfen nicht den Eindruck bekommen, dass Gott gegen Sex ist oder dass es was Schlechtes ist. Oder was Böses oder was ja irgendwie Perverses oder sonst irgendwas Schmutziges. Ist es nicht. Es wäre der falsche Eindruck. Gott sagt, in der Ehe ist es gut, es ist gesegnet, es ist rein, es ist wichtig für die Beziehung. Und jeder Eheseelsorger sagt es, wie wichtig es ist. Und es wird von Gott sogar ermutigt. Sexualität in der Ehe ist ein Beziehungsbauer. Das ist, denke ich, lebensnotwendig für eine glückliche, erfüllte Ehe. Das ist ohne dem nicht möglich. Und ich hoffe, ihr seid mir nicht böse, wenn ich so offen über die Dinge spreche. Aber wenn man den Statistiken, wenn man den Seelsorgebüchern Glauben schenken darf, dann gibt es zu wenig davon, von richtigen Sex. Wenn man denen Glauben schenken darf, dann sind viel zu viele Paare, leider auch Christen, leben wie eine Wohngemeinschaft zusammen und haben nicht diese eheliche Intimität. Und ich rede nicht davon, von ich bin müde oder mir tut der Kopf weh oder sonst irgendwas. Das ist normal. Aber diese Leute sagen, dass es Paare gibt, die nicht intim sind für Monate, manche für Jahre. Und das ist nicht Gottes Plan. Ich hoffe, ihr seid mir nicht böse, wenn ich das anspreche. Oft sind es die Frauen, die sich den Männern verweigern. Und es ist kein Wunder. Oft, weil sie verletzt sind und nicht vergeben haben. Oft, weil sie sich nicht geliebt fühlen. Und das ist oft die Reaktion der Männer auf die Verweigerung, auf den Sexentzug. Manchmal, weil sie eine falsche Sicht von Sexualität haben. Und das ist das, was ich hier verhindern will. Sexualität in der Ehe ist gut und von Gott gesegnet und rein. Deswegen sage ich das. Das ist nichts Schmutziges. Manche entziehen sich, weil sie ein falsches Bild von sich selbst haben und den Lügen des Feindes geglaubt haben, sich unattraktiv finden. Das ist eine Lüge des Feindes. Ich kann garantieren, wenn der Mann würde alles dafür geben, dass er intim sein kann mit seiner Frau und sie berühren darf. Das ist eine Lüge des Feindes. Manche mögen Sexualität nicht, weil sie unerfüllt sind, weil sie nie gelernt haben, wie man es richtig macht. Ich rede einfach mal offen. Und wir haben Bücher unten, die dabei helfen können, von Christen, christlichen Seelsorgern geschrieben. Aber es ist eine furchtbare Situation. Es raubt Intimität, Nähe und das Leben einer Beziehung. Ich kann nicht aus Erfahrung sprechen, aber all diese Seelsorgebücher, die ich lese, sind sich da alle einig, dass es absolut lebensnotwendig ist für das Überleben einer guten Ehe oder einer glücklichen Ehe zumindest. Und ihr Frauen, ihr müsst es verstehen. Es ist grausam, es ist emotionale Folter für die Männer, wenn ihr euch auf lange Zeit verweigert. Es ist ein Leid für die Männer. Männer können ohne dem nicht erfüllt sein. Wir haben schon vor langer Zeit mal drüber gesprochen, über die Bedürfnisse von Männern und Frauen. Und wir haben damals gesagt, dass Sex Bedürfnis Nummer 1 der Männer ist. Es ist wie, ihr Frauen, wie wenn er aufhören würde, zärtlich zu sein oder aufhören würde, mit euch zu kommunizieren. Das ist euer Bedürfnis Nummer 1. Genauso schlimm ist es für ihn, wenn ihr euch verweigert. Und oft ist das genau die Reaktion des Mannes dann. Ein Grund, warum sie lieblos und mürrisch und unausgeglichen sind. Und das ist keine Entschuldigung. Es ist oft auch ein Grund, warum die Frauen sich verweigern, ihr Männer. Ich würde sagen, immer. Es ist ein Zeichen, dass ihr missgebaut habt. Aber Frauen nicht so geliebt habt wie Christus die Gemeinde. Sonst würden sie das nicht tun, dass ihr sie vernachlässigt habt und Gottes Gebot vernachlässigt habt, sie zu lieben. Wir müssen verstehen, dass wir uns gegenseitig Spannungen und Versuchungen aussetzen, wenn wir diese Dinge tun. Das Versagen des Partners ist keine Entschuldigung. 1. Korinther, Kapitel 7, Verse 3 und 4. Also der Mann leistet der Frau die eheliche Pflicht. Gott sagt sogar, es ist eine Pflicht. Also Gott ist nicht prüde oder dagegen. Sagt nur im richtigen Rahmen, in der Ehe. Sagt der Mann leistet der Frau die eheliche Pflicht, ebenso aber auch die Frau dem Mann. Die Frau verfügt nicht über ihren eigenen Leib, sondern der Mann. Ebenso aber verfügt auch der Mann nicht über seinen eigenen Leib, sondern die Frau. Entzieht euch einander nicht, es sei denn nach Übereinkunft eine Zeit lang. Das ist ein Gebot vom Herrn. Verweigerung in dem Bereich heißt dem Herrn ungehorsam sein. Und das beeinflusst nicht nur deine Ehe, sondern auch dein geistliches Wachstum und dich selbst geistlich. Und für die Männer heißt es umgekehrt, wenn ihr eure Frau nicht liebt, dann gilt dasselbe auch für euch. Es ist Gottes Plan, es ist Gottes Gebot. Und er sagt diese Dinge, weil er weiß, dass es nur so gut funktioniert. Aber wenn es keine Intimität in der Ehe gibt, ist es ein Warnzeichen. Dann ist die Ehe hoch gefährdet. Wenn jemand in der Situation ist, dann müsst ihr was dagegen tun. Und zwar beide. Ganz egal, welche Seite. Ihr müsst anfangen, was zu tun. Ihr dürft es nicht hinnehmen und sagen, oh, wir lernen damit zu leben. Das ist keine Option. Es wird die Ehe, das wird die Nähe, die Einheit zerstören. Und wenn jemand an dem Punkt ist, hat sie es wahrscheinlich schon zerstört. Aber Gott ist ein Gott, der erlösen will. Ein Gott, der heil will. Ein Gott, der segnen will. Aber Schritt muss getan werden. Inaktivität ist das größte Übel bei all diesen Dingen. Immer wenn wir uns abgeben mit einer Sünde oder einem Missstand, ohne uns wird der Herr nichts tun, wie gesagt. Wir sollen uns heiligen, aber und wenn wir das tun, dann wird er uns heiligen und er wird uns beistehen und er wird heilen. Heiligen heißt immer heilen, wiederherstellen, heil machen, gesund machen. Und Gott, das ist Gottes Plan für jede Beziehung, für jede Ehe. Also ihr müsst reden über diese Dinge, über die Gründe sprechen, Versöhnung suchen, umkehren und vielleicht oder wahrscheinlich Hilfe in Anspruch nehmen. Wie gesagt, es gibt Bücher oder Seelsorge, aber sich nicht abfinden damit. Es fällt vielleicht nicht leicht, den ersten Schritt zu machen. Es wird wahrscheinlich auch nicht über Nacht zu lösen sein. Aber einer muss den ersten Schritt machen, sonst wird sich nichts ändern. Und für die von euch, wo alles okay ist in dem Bereich, preis dem Herrn. Aber lasst nicht zu, dass die Mauern so hoch werden, dass ihr nicht mehr intim sein wollt. Das ist ein furchtbarer Zustand. Okay, genug über das Thema. Vers 22. Gott sagt, ihr sollt meine Ordnungen und all meine Rechtsbestimmungen halten und sie tun, damit euch das Land nicht ausspeit, in das ich euch bringe, darin zu wohnen. Und ihr sollt nicht in den Ordnungen der Nation leben, die ich vor euch vertreibe, denn all diese Dinge haben sie getan und sie sind mir zum Ekel geworden. Und ich habe zu euch gesagt, ihr sollt das Land besitzen und ich werde es euch zum Besitz geben, ein Land, das von Milch und Honig überfließt. Ich bin der Herr, euer Gott, der euch von den Völkern ausgesondert habe. Diese Kurzreaktion des Landes. Haben wir auch das schon ein paar Mal gesprochen. Es ist nicht, dass Gott bestraft. Aber es gibt diese natürliche Reaktion, die natürliche Konsequenz der Sünde. Und eine davon ist, Gott sagt, das Land wird euch ausspeien. Eine Gesellschaft, die diese Dinge, diese Sünden toleriert, wird in sich zerfallen. Und die Geschichte hat es mehrmals bewiesen. Egal, ob es die Ägypter oder die Griechen oder die Römer oder die Assyrer, was sonst wer war, in dieser Götzendienst, Ermordung von Kindern, sexuelle Perversität, Homosexualität, Sodomie, all dieses Zeug, wenn das toleriert wurde, Inzucht, diese Gesellschaften sind zerfallen, die existieren heute nicht mehr. Natürliche Kotzreaktion des Landes. Und so ist es auch in unserem Leben. Und Gott hat für uns als Christen, Gott hat die Strafe für unsere Sünden weggenommen. Jesus hat sie getragen. Wir dürfen auch das verstehen. Gott wird uns nicht mehr bestrafen für unsere Sünden. Gott hat uns vergeben. Jesus hat die Strafe auf uns getragen am Kreuz. Er sagt, Vater, warum hast du mich verlassen? Aber versteht das, dass Sünde immer die Konsequenz in sich bringt, die natürliche Kurzreaktion. Wir werden uns selbst wehtun und wir werden andere Menschen verletzen. Es ist nicht, dass Gott uns straft, sondern einfach eine natürliche Konsequenz. Gott will uns beschützen davor. Gott will, dass wir gesegnet sind und heil sind und auch in Frieden und glücklich miteinander leben können. Sagt, ich bin der Herr, euer Gott, der euch von den Völkern ausgesondert habe. Ihr sollt anders sein als die, die mich nicht kennen, sagt der Herr. Und ihr sollt unterscheiden zwischen dem reinen Vieh und dem unreinen, zwischen den unreinen Vögeln und den reinen und sollt euch selbst nicht zu etwas Abscheulichem machen durch das Vieh und durch die Vögel und durch alles, was sich auf dem Erdboden regt, das ich euch als unrein ausgesondert habe. Und ihr sollt mir heilig sein, denn ich bin heilig, ich der Herr. Und ich habe euch von den Völkern ausgesondert, um mein zu sein. Und wenn in einem Mann oder einer Frau ein Totengeist oder Wahrsagegeist ist, sie müssen getötet werden, man soll sie steinigen, ihr Blut ist auf ihnen. Interessant, dass Gott gerade diesen Okkultismus, diesen Spiritismus hier nochmal wiederholt. Aber ihr sollt mir heilig sein, denn ich bin heilig, ich der Herr. Ich habe euch von den Völkern ausgesondert, um mein zu sein. Ihr seid Gottes Volk. Ihr seid Gottes Kinder, seine geliebten Kinder. Und er hat euch abgesondert für sich. Und wir sollen sein wie unser himmlischer Vater. Heil sein, heilig sein. Das bringt Segen. Und das ist der Schlüssel zum Glücklichsein, für ein glückliches Leben. Gott will uns segnen. Versteht es? Manche dieser Dinge, die wir hier durchnehmen, sind nicht angenehm. Auch für mich nicht. Angenehm, unangenehm drüber zu reden. Es ist viel schöner, über die Gnade Gottes zu reden oder Römer 8 oder so. Aber es sind praktische Dinge, es sind notwendige Dinge. Und wirklich, es ist die Gnade Gottes, die uns das sagt. Es ist seine Liebe, die uns diese Dinge sagt. Weil er uns beschützen will. Weil er will, dass wir ein glückliches Leben leben können, ein Leben in Frieden, weil er will, dass wir eine heile Gesellschaft haben, heile Familien haben, ein heiles und glückliches Leben haben. Ich wiederhole das deswegen immer wieder, weil es wichtig ist, dass wir Gottes Herz verstehen und auch verstehen, dass seine Kraft da ist. Wir können nicht heilig oder heil leben, auf uns selbst gestellt. Aber Gott hat seinen Heiligen Geist in unsere Herzen ausgegossen. Und die Kraft des Heiligen Geistes ist da, um uns zu helfen, um uns zu stärken. In Beziehung mit Gott können wir so leben. Und sollen wir so leben. Und es ist gut, so zu leben. Es ist eine Wegweisung von Gott dem Vater, ein Maßstab, den er uns gibt. Aber es ist gleichzeitig auch ein Versprechen. Er sagt, wenn ihr euch heiligt, dann werde ich euch heiligen, sagt der Herr. Ich werde euch helfen. Ich werde euch heil machen, wenn ihr mich nur lässt. Lass uns beten. Lieber Vater, wir danken dir für dein Wort. Und Vater, wir danken dir, dass du uns klar Dinge sagst. Dinge, die in unserer Gesellschaft ganz offensichtlich verdreht sind und pervertiert sind und wo so viel Lüge da ist und Täuschung des Feindes. Und ich danke dir, Vater, dass wir ein Volk sein dürfen, deine Kinder sein dürfen, die Einsicht haben. Einsicht, wie wir richtig leben können. Und auch Einsicht, wie wir glücklich leben können. Ich danke dir, Vater, dass du uns genug liebst, um uns zu erziehen. Und um uns die Wahrheit zu sagen, auch wenn sie manchmal nicht einfach ist und gegen unsere Kultur ist und vielleicht gegen das, wie wir erzogen wurden oder gelehrt wurden in der Schule oder sonst irgendwo. Aber Vater, wir danken dir dafür. Jesus, du hast uns gesagt, dass die Wahrheit uns frei machen wird. Und wen der Sohn befreit, der ist wahrhaftig frei. Danke, Jesus, dass wir freie Menschen sein dürfen. Jetzt schon frei von der Strafe für unsere Sünden. Jetzt schon frei vor deiner Verdammnis, Herr, und vor getrennt sein von dir. Ich danke dir, dass wir jetzt schon gesegnet sein dürfen mit einer Beziehung mit dir, Gott, und miteinander, und dass wir schon erlöste Menschen sein dürfen. Aber Gott, ich danke dir auch, dass du willst, dass wir immer freier werden, praktisch in unserem Leben. Immer heiler werden in unseren Familien, in Eltern-Kind-Beziehungen, in der Ehebeziehung, in unserem Zusammenleben als Leib Christi und in unserem Zusammenleben in unserem Land. Danke, Jesus, dass du uns ausgesondert hast, dass du uns geheiligt hast und dass du uns berufen hast, deine Kinder zu sein. Wir beten dich an, Herr, als den wahren und den lebendigen Gott. Wir wollen uns dir hingeben. Hingeben, Herr, dass du dieses Wort, dieses Werk weiterführen kannst, uns zu heiligen und uns gesund zu machen, Herr, uns wiederherzustellen. Herr, wir wollen nicht diesen Götzen nachlaufen, denen die Welt nachlauft. Wir wollen dich kennen und dich lieben, Gott, und frei werden in der Beziehung mit dir. Und wir danken dir, dass du mit uns bist und bitten um deinen Segen für die kommende Woche. Wir beten das in Jesu Namen, Vater. Amen.